Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, Sie auch diesen Monat wieder zu begrüßen. Unsere Themen heute: Adlerstraße, ein Weltkulturerbe und Argumentationshilfen gegen Fremdenfeindlichkeit.
Einem der letzten sonnigen Oktobertage bist du in der Adlerstraße spazieren gegangen. Das heißt, du warst auf einer Führung durch die Adlerstraße. Wie kam es denn dazu?
Der Rolf Dennemann hat zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Unionsviertel für das Projekt Adlergang recherchiert und hat nun das Ergebnis präsentiert. Es war ein touristischer Spaziergang über die Adlerstraße mit einer Mischung aus Realität und Fiktion auf sehr unterhaltsame Weise. Es sind alle möglichen Punkte angegangen worden, es wurde darüber erzählt, es war teilweise nicht immer herauszufinden, was ist es nun Realität, was da vorgetragen wurde, oder war es schlichtweg unterhaltsam geflunkert.
Auf alle Fälle hat es dir offenbar Spaß gemacht, die ganze Veranstaltung. Auch wenn du nicht wusstest immer, was jetzt stimmt und was nicht.
Ja, sie haben also mit einer Mischung aus Humor und Bericht so das Große im Kleinen präsentiert. Der Hintergedanke der Organisatoren war, dass sie die Adlerstraße zu einem temporären Tourismuszentrum machen wollten. Also zu einem kreativen Schub für den Binnentourismus, was ich so als Idee erstmal ganz witzig finde.
Ja, und was gibt's jetzt Spannendes in der Adlerstraße?
Vorgenommen hatten die Organisatoren sich, dass sie Denkmäler, Mythen, historische Ereignisse, Orte der Erinnerung des Aufbruchs und so weiter vorstellen wollten anhand von Führungen und szenischen Vorgängen. Es war also, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Es wurden Menschen gezeigt, genannt, die im Stillen ihre Aktivitäten durchführen, Erfinder, Künstler. Es wurden Orte angesprochen, die unauffällig zum Straßenbild gehören, an denen man sonst so vorbeigeht, vorbeifährt, ohne dass einem das besonders ins Auge springt. Zum Beispiel gibt es ein Haus in der Adlerstraße, das, wenn man an einem ganz bestimmten Punkt an der anderen Straßenseite steht, aussieht, als würde es sich um eine schlichte Häuserfassade handeln. Geht man aber nur einen Meter weiter, sieht man, dass schräg dahinter dann doch tatsächlich ein Haus existiert. Ich bin da schon häufig dran vorbeigekommen. Es ist mir so auf die Art selbst noch nie aufgefallen. Dann wurde Halt gemacht an einer alteingesessenen kleinen Bäckerei, die extra zu diesem Projekt Adlergang ein Gebäck kreiert haben namens Adlerschnitte mit Nüssen, mit Marzipan, sehr schmackhaft. Das wurde auch zur Verkostung angeboten in kleinen Häppchen, fand ich sehr nett. Wenn man irgendwo durch eine Wohngeschäftsstraße geht und sieht da einen kleinen Spielplatz, auf dem sich meist Mütter mit kleinen Kindern aufhalten, denkt man, na gut, ein Spielplatz, und geht weiter. Auch zu diesem Spielplatz wurden also ganz humorige Geschichten erzählt. Und zwar wurde behauptet, dass Mütter hier ihre Kinder animieren, tiefe Löcher zu graben und nach Möglichkeit nochmal einen Meter zuzulegen, weil sich da angeblich Gold versteckt haben soll. Dahin gekommen durch eine ganz kuriose Geschichte im Altertum, in dem sich Pferdemist in Gold verwandelt haben soll, der da ausgekippt worden ist. Also alles ganz kurios. Man weiß es nicht, ist was dran oder ist nichts dran.
Dann müsstest du jetzt schon anfangen zu graben. Aber du bist aus dem Alter raus, wo du auf dem Spielplatz graben darfst, fürchte ich.
Ich bin aus dem Alter deutlich raus und ich denke, die Info haben außer mir noch viele andere gekriegt, weil dieser Adlergang wurde an 10 verschiedenen Terminen durchgeführt und hat, wie Herr Dennemann mir sagte, ganz regen Zuspruch gefunden. Wir waren zum Beispiel auch in einem tamilischen Geschäft. Es gibt in der Adlerstraße 33 ein tamilisches Bekleidungs- und Schmuckgeschäft. Wirkt, wenn man daran vorbeikommt, von außen erstmal ein bisschen unscheinbar. Die Inhaber waren so freundlich und haben selbst an einem Sonntagnachmittag mal eine halbe Stunde geöffnet, um die Interessierten reinbieten zu können. Wir konnten uns da umsehen. Es war eine unglaubliche Farbenpracht und Vielfalt. Die Betreiber dieses Geschäfts waren sehr freundlich und haben auch gesagt, man könne jederzeit gerne wiederkommen, um sich mal in Ruhe umzusehen. Denn durch die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es natürlich dann doch sehr voll.
Du hast an der letzten Führung teilgenommen und das waren ungefähr 60 Teilnehmer, sagtest du. Das ist ja schon eine Menge.
Das war eine Menge. Das war, glaube ich, von den Veranstaltern so auch nicht unbedingt geplant, weil in kleineren Gruppen das Ganze dann auch individueller gestaltet werden kann. Dadurch, dass es aber der letzte Gang war, wollten sie jetzt auch keinem, der Interesse hatte, sagen, nein, sie dürfen nicht mehr mitgehen. Ne? Mhm. Es hat sich dadurch zeitlich ein bisschen verzögert. Das Ganze war geplant so auf circa 100 Minuten. Wir haben am Sonntag ja knapp 2,5 Stunden gebraucht. Ich hätte nie vermutet, dass ich mich auf so unterhaltsame Art und Weise 2,5 Stunden in der Adlerstraße aufhalten könnte. Aber es war wirklich interessant, spannend. Einer der Punkte, der uns auch gezeigt wurde, war die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Abendrealschule. Da durften wir rein. Wir waren nicht im Gebäude, aber wir waren dann im Hof, der zur Straße hin durch Trennwände so ein bisschen optisch abgeschottet wurden, damit die Menschen da auch ein bisschen Ruhe haben vor neugierigen Vorbeigehenden. Es war eine junge Mitarbeiterin, die sehr freundlich war, alle Fragen beantwortet hat und auch angeboten hat, wer Hilfe anbieten möchte, jedwelcher Art, ist herzlich willkommen, sich da zu melden.
Also du hast jetzt dein Viertel nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Und das Glück gehabt, noch rechtzeitig davon zu erfahren.
Ich habe meine Nachbarschaft mit ganz anderen Augen gesehen. Ja, ich habe rechtzeitig dadurch erfahren, dass ich einen Flyer im Briefkasten hatte, weil mitfinanziert wurde das Ganze unter anderem vom Quartiersmanagement Unionstraße, die gute Idee hatten, die Anwohner dann per Flyer im Briefkasten dann auch zu informieren, sodass wer Interesse hatte, dann da auch dran teilnehmen konnte. Ich finde es häufig schade, dass wer nicht gerade Anwohner ist, sowas dann, wenn dann zum Beispiel durch unsere Sendung erst so im Nachhinein erfährt. Aber der Herr Dennemann ist gleich noch Gast bei uns im Studio und hat uns schon im Vorfeld gesagt, dass er uns zukünftig vorher informieren will, sodass wir unseren Hörerinnen und Hörern auch Tipps geben können, falls sowas gegebenenfalls auch in anderen Stadtteilen nochmal stattfindet. Ja, heute als Gast bei uns im Studio begrüße ich ganz herzlich Herrn Rolf Dennemann. Herr Dennemann ist Schauspieler, Regisseur, Autor und auch sonst vielseitig interessiert und aktiv, wie ich das so mitbekommen habe.
So ist es.
Herr Dennemann, Sie waren Initiator des sogenannten Adlergangs, der jetzt im Oktober stattgefunden hat an mehreren Terminen. Das heißt, Sie haben also interessierte Mitmenschen dazu eingeladen, Sie und Ihre Mitstreiter durch die Adlerstraße zu begleiten, an ganz verschiedenen Punkten Halt zu machen, da ganz viele Informationen zu bekommen. Das ist selbst für alteingesessene Bewohner dieses Viertels ganz spannend gewesen, weil da auf viele Sachen hingewiesen wurde, an denen man sonst eigentlich vorbeigeht, ohne sie zur Kenntnis zu nehmen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet die Adlerstraße auszusuchen?
Das macht eigentlich nur Sinn, solch eine Überlegung in Straßen, die so strukturiert sind. Das heißt, die bestehen aus Wohnen und kleinen Läden. Also keine spektakulären Kaufhäuser oder sowas, sondern kleine Wohneinheiten und Läden, was von außen betrachtet im Vorbeifahren überhaupt nicht auffällt. Und ich behaupte, dass überall oder an den meisten Stellen dieser Welt, vor allen Dingen hier, im Verborgenen Dinge wichtig sind oder unerkannt, die man nur durch Recherche erkennt. Und wenn man die dann nach außen bringt, ist es sozusagen wie eine Erleuchtung.
Ich bin auch mitgegangen an einem der Termine und habe das auch genauso empfunden. Und mir ist auch aufgefallen, dass da eine unglaublich ausgedehnte Recherchearbeit hinterstecken muss. Wie sind Sie dazu gekommen, die einzelnen Geschichten herauszufinden? die dementsprechenden Menschen anzusprechen und dazu zu motivieren, da auch mitzumachen.
Ja, das geht gar nicht ohne. Also ohne die Mitwirkung von Anliegern und Bürgerinnen und Bürgern, die da wohnen oder schon gewohnt haben, geht das alles gar nicht. Man braucht also schon eine Menge Zeit. Wir haben in dem Fall ein paar Versammlungen anberaumt im Quartiersmanagement. Da kamen sehr, sehr viele Leute, die dann ihre Geschichten erzählt haben aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart. Wir haben durch Hilfe einiger historisches Material bekommen, Zeitungsausschnitte, Fotos und so weiter. Und man kann ja, und eine historische Führung wollten wir ja nicht machen, das gibt's ja schon, also wo es nur um Fakten geht und wie es damals war und so, das ist ja überall ähnlich, sondern so eine Mischung aus realen Menschen, Vorgängen und Orten und ein bisschen Geflunkerten. Das kann man aber nur, wenn man weiß, wie die Wahrheit ist sozusagen. Also alle geflunkerten Sachen sind auch irgendwie möglich. Das ist so, wie kann man vergleichen, man kann nur dann gut schlecht spielen, wenn man sehr gut spielen kann, bei Instrumenten.
Bei Instrumenten kenne ich mich da leider nicht so aus, aber was Ihre wahren und zum Teil auch geflunkerten Geschichten anbelangt, habe ich da mehrfach bei dem Rundgang wirklich herzlich gelacht und weiß das auch von anderen. Und habe auch mitbekommen, dass andere sich so im Nachhinein die Frage gestellt haben, stimmt das denn nun, was da erzählt wurde, oder stimmt das vielleicht doch nicht? Ne?
Also die Sache mit dem Specht zum Beispiel. Also wir behaupten, dass Schäden von Spechten verursacht worden an Hauswänden. Das Haus, wo wir standen, hatte diesen Spechtschaden nicht, aber es gibt diese Spechtschäden. Und ein Anwohner hat so einen verwirrten Specht gefilmt, wie er auf eine Satellitenschüssel einhackte. Also dahinter steckt immer ein bisschen Wahrheit.
Wahrheit und Geflunkertes, das mischen sich ja nun auch im realen Leben durchaus auch öfter. Ne? Sie haben ein ähnliches Projekt auch schon mal im Dortmunder Norden in der Österholzstraße gemacht, im Frühjahr dieses Jahres. Und wie gesagt, ich fand es sehr interessant, weiß das auch von anderen, dass das sehr geschätzt wurde und könnte mir denken, wie Sie auch gerade schon sagten, dass in vielen Straßen, die eine ähnliche Durchmischung von Wohnungen und kleinen Betriebsstätten haben, da sowas möglich wäre und auch für Bewohner anderer Stadtteile oder anderer Viertel ganz interessant und spannend sein könnte. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wer finanziert das denn? Man kann ja sowas nicht alles ehrenamtlich machen.
Nein, das geht gar nicht. Man braucht immer Auftraggeber oder Finanziers. Und im Fall Borsigplatz war es halt der Verein Borsig 11, die hatten dafür Mittel. Und hier war es das Quartiersmanagement inklusive der Stadt Dortmund. Das ist klar. Das Interessante ist ja bei diesen Straßen, deshalb nehme ich immer das Beispiel von berühmten Orten, wo der Tourist hingeht und sieht überall Schilder. Hier hat Mozart ein Bütterchen gegessen oder da vorne hat Grillparts ein Gedicht geschrieben. Das fotografiert dann der Japaner und nimmt es mit nach Hause. Und die Leute, die vorbeigehen, wissen das und finden ihre Straße plötzlich wichtig. Aber hier schlummert viel Großes im Kleinen, also kleine Geschichten, die eigentlich ganz groß sind. Und diese großen Geschichten im Kleinen, im Verborgenen, zu einer, ich sag mal, Touristenattraktion zu machen, ist ja auch für die Anwohner eine spannende Geschichte. Und manche Schilder bleiben da hängen und die Leute gehen vorbei und fragen sich, das haben wir gar nicht gewusst.
Ja, obwohl ich selbst im Viertel wohne, kam ich mir wirklich vor wie bei einer Touristenführung und habe das also auch sehr geschätzt und genossen und finde es auch ganz großartig, wie die Geschäftsleute zum Teil mitgemacht haben. Ja. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der Menschen aus dem Viertel dazu bringt, ihr tägliches Wohnumfeld nochmal mit ganz anderen Augen zu entdecken.
Ja, laden Sie mal jemanden ein in Ihre Wohnung und sagen, beschreiben Sie mal, was Sie sehen. Sie werden Ihre Wohnung nicht mehr wiedererkennen. Weil es ein ganz anderer Blick ist plötzlich. Ja. Obwohl die Leute eigentlich da immer vorbeigehen oder sie selbst kennen natürlich ihre Wohnung, aber da sagt jemand, was ist denn das? Und da hast du schon monatelang nicht mehr hingeguckt. Mhm. Ja, ist so ähnlich.
Ja, ja, sicher so. Das Gewohnte versinkt irgendwann in der Wahrnehmung.
Ja, genau.
Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Fand ich eine großartige Idee und auch die Umsetzung durch Ihre Mitstreiter ist ganz hervorragend gelungen.
Es war uns ein Vergnügen.
Und ich würde mich freuen, wenn sich Quartiersmanagements der anderen Stadtteile und auch die Verantwortlichen bei der Stadt das zu Herzen nehmen und sowas noch für mehr Menschen hier in Dortmund anbieten können.
Würde uns freuen, machen wir gerne. Wir lernen ja auch dadurch.
Dann hoffe ich, dass ich da rechtzeitig von erfahren würde, denn ich würde mir selbstverständlich gerne auch in anderen Stadtteilen mal so Straßen und versteckte und verdeckte Orte ansehen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dennemann.
Bitteschön, war
Freue mich, wie gesagt, dass das stattgefunden hat und hoffe auf Wiederholungen in anderen Stadtteilen.
Merci.
Herzlichen Dank.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist immer noch Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Bleiben Sie dran.
Und wir haben ja beim Gang durch die Adlerstraße auch Flüchtlingsunterkunft besucht und haben da mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Einer der Mitgänger bei der Adlerstraße fragte auch, ob es Schwierigkeiten gibt von außen durch die sogenannten besorgten Bürger. Sie sagt, nein, im Großen und Ganzen ist es ruhig. Es sind schon mal ein paar Böller in die Einfahrt geworfen worden. Aber das ist ja im Vergleich zu anderen Einrichtungen noch fast als harmlos zu bezeichnen. Es gibt ja, wie gesagt, diese sogenannten besorgten Bürger, die ihre Argumentationen haben, warum Flüchtlinge hier ihrer Meinung nach eigentlich nichts zu suchen haben. Oft sind diese Aussagen ja doch sehr plakativ, um nicht zu sagen auch platt. Und selbst wer anderer Meinung ist und eigentlich findet, dass Flüchtlinge ein Recht auf Unterstützung haben, sieht sich solchen Plattitüden oft so ein bisschen hilflos ausgesetzt. Hierzu gibt es Argumentationshilfen im Internet, die Sie auch auf unserer Webseite finden, um sich mit solchen platten Formulierungen mal auseinandersetzen zu können.
Ja, da wäre zum Beispiel ahnungslose Wissen. Wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen.
Richtig ist hingegen, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Denn die allerwenigsten Flüchtlinge schaffen es überhaupt nach Europa. Zum einen wollen sie am liebsten in der Region bleiben und hoffen natürlich auf baldige Rückkehrchancen in ihr Heimatland. Oder sie haben schlicht keine Möglichkeiten, hier hinzukommen. Denn legale Wege nach Europa gibt es ja für Flüchtlinge so gut wie gar nicht. Und die Länder, die im weltweiten Vergleich aktuell die meisten Flüchtlinge beherbergen, sind nicht Deutschland, Österreich, Ungarn. Nein, die heißen Pakistan, Libanon, Jordanien, Iran und die Türkei. Das sind die Länder, die Millionen von Flüchtlingen aufgenommen haben und sich nicht auf die Hinterbeine stellen, weil jetzt schon wieder 1000 Menschen kommen sollen.
Besorgte Bürger finden, die vielen Flüchtlinge sind ein großes Problem.
Ein Problem haben doch vor allem die Flüchtlinge. Denn das Problem haben ja die Betroffenen, die vor Konflikten wie in Syrien, Afghanistan und anderen Ländern fliehen müssen, schlicht um ihr Leben zu retten. Ein Problem haben auch die Nachbarstaaten von Kriegs- und Krisengebieten. Siehe Syrien. Die Nachbarstaaten haben in wenigen Wochen Hunderttausende von Menschen aufgenommen.
Einfältige sind überzeugt. Die meisten Menschen sind nur Wirtschaftsflüchtlinge.
Naja, zum Thema Wirtschaftsflüchtlinge sollten wir in Deutschland, glaube ich, mal so ein bisschen den Ball flach halten. Denn wenn ich mich daran erinnere, was so vor gut 25 Jahren passiert ist, wer aus den sogenannten neuen Bundesländern über Prager Botschaft, über Ungarn und so weiter hier in den Westen wollte, das waren nicht alles politisch verfolgte Menschen. Ne? Auch sie hätte man doch gut und gerne als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen können. Ne? Deshalb zum Thema Wirtschaftsflüchtlinge, finde ich, müssen wir Deutschen da ganz vorsichtig sein. Aber die Menschen, die jetzt als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge herkommen, glauben Sie wirklich, dass sich irgendjemand nachts fertig leicht in ein marodes Boot setzt und weiß genau, dass ihm der Tod droht? Niemand setzt alles aufs Spiel. Heimat, Besitz, Familienangehörige. Und das alles nur, weil er hofft, hier ein paar Sozialleistungen beziehen zu können. Wer Asyl sucht, der kämpft oft ums Überleben. Im Herkunftsland herrscht vielleicht Krieg, Verfolgung droht, Diskriminierung ist an der Tagesordnung oder die eigene Existenz ist schlichtweg in Gefahr. Musik.
Es war mal wieder so ein Tag, wie ich's an dich ganz gerne mag, wo ich mich nur zu Haus verbarg und faul auf meinem Sofa lag. Ich streckte mich so richtig aus, da seh ich plötzlich eine Maus. Sie ist zwar klein, doch voll gemein, sie zieht hier ein, das darf nicht sein. Ich brauche keine Hausbesetzermaus, nicht in meinem schicken Haus, ich jage sie am besten raus. Nach ein paar Tagen war mir klar, dass die Maus geblieben war.
Politiker predigen. Roma haben es nur auf unsere Sozialleistungen abgesehen.
Ich denke, Stimmung gegen Roma machen hauptsächlich Populisten. Bei Asylsuchenden in Serbien und Mazedonien zum Beispiel handelt es sich überwiegend um Roma. Diese Flüchtlinge sind arm, das wissen die meisten. Wenig klar ist, wie groß die Not ist und welche Ursachen das hat. Wie keine andere Gruppe in Europa werden Roma von vielen abgelehnt und benachteiligt, manche auch attackiert. Selbst die EU-Kommission hat festgestellt, dass Roma in allen Balkanstaaten einer Rundum-Diskriminierung ausgesetzt sind. Diese hindert sie daran, ein ganz normales Leben zu führen. Sie haben keinen Zugang zu Wohnungen, müssen deshalb in Slums leben, oft ohne Strom und Heizung. Sie haben kaum Zugang zur Bildung, zur Arbeit, zur Gesundheitsversorgung. Würden Sie unter solchen Voraussetzungen nicht auch versuchen, ein besseres Leben anzustreben? Möchten Sie, dass Ihre Kinder so aufwachsen müssen? Laut UNICEF haben Roma-Kinder eine um ein Drittel geringere Chance, überhaupt das erste Lebensjahr zu erreichen, als andere Kinder. Und dass Roma immer wieder Opfer rassistischer Gewalt werden, auch in ihren Heimatländern, ist auch hier nicht unbekannt.
Egoisten sagen, wir können doch nicht alle Probleme dieser Welt lösen.
Das können wir sicherlich nicht. Aber wir müssten uns unserer Verantwortung mal ein bisschen bewusster werden. Denn wir sind mitverantwortlich für die Bedingungen, die viele Menschen in die Flucht treiben. Zum Beispiel profitieren wir beim alltäglichen Einkauf von extrem niedrigen Löhnen der Näherinnen in Bangladesch, der Kaffeepflückerinnen in Westafrika. Wir sind mitverantwortlich, dass afrikanische Fischer nicht mehr überleben können, weil die Großtrawler der Industriestaaten ihnen die Meere leerfischen, nur damit wir hier billige Fischstäbchen verspeisen können. Und vor allem haben natürlich auch die europäischen Regierungen im Laufe der Geschichte permanent unterdrückerische Regime und Gewaltherrschaften gestützt, etwa um sie bei der Flüchtlingsabwehr einzuspannen, wie das bei Gaddafi in Libyen und Ben Ali in Tunesien der Fall war. Auch das Regime Saddam Hussein im Irak oder das Regime Assads in Syrien wurden lange vom Westen hofiert. Auch heute noch machen westliche Staaten gemeinsame Sache mit Folterstaaten. Also, bevor wir uns beklagen, dass wir Probleme der Welt lösen sollen, sollten wir uns erstmal überlegen, wo liegt die eigene Verantwortung.
Ignorante Europäer denken, es kann doch nicht ganz Afrika kommen.
Längst nicht alle Afrikanerinnen wollen nach Europa. Afrika besteht aus mehr als 50 Nationen. Darunter gibt es repressive Diktaturen wie Eritrea, zerfallene Staaten wie Somalia, aber auch stabile Demokratien wie Botswana. Und die Zahl der Demokratien nimmt zu. Die Wirtschaft vieler afrikanischer Staaten wächst. Schon daher will nicht ganz Afrika zu uns kommen. Außerdem, das größte Flüchtlingslager der Welt mit ca. 400.000 Menschen, die meisten aus Somalia, ist in Kenia, also ein Flüchtlingslager in Afrika, nicht Flüchtlinge aus Afrika.
Engherzige sagen, hier ist kein Platz mehr für Flüchtlinge.
Mit vernünftiger Planung könnten wir noch viel mehr Menschen aufnehmen. Deutschland hat rund 80 Millionen Einwohner. Und wir sind ein großes Land. Wenn im Lauf eines Jahres 1.000 bis 2.000 Schutzsuchende in einer Stadt ankommen, die eine Unterkunft brauchen, kann das eine Herausforderung sein, klar. Aber es ist doch kein Grund zur Panik. Mit vorausschauender Planung könnten noch viel mehr Menschen aufgenommen werden.
Hetzer behaupten, Asylbewerber sind gefährlich, kriminell und unordentlich.
Auch wenn es immer wieder behauptet wird, es gibt keine Hinweise darauf, dass Flüchtlinge häufiger straffällig werden als andere Menschen. Auch nicht, dass Menschen nicht deutscher Herkunft krimineller sind als die Durchschnittsbevölkerung. Jetzt mögen Sie sagen, ja, aber man hört doch immer wieder von Krawallen und Schlägereien in Asylbewerberunterkünften. Wenn ein Mensch keine Möglichkeit hat, sich mal zurückzuziehen, jedes Schnarchen, jeder Pups des Nachbarn unmittelbar mitbekommen wird. Menschen drumherum sind, mit denen man sich nicht verständigen kann. Man das essen muss, was einem vorgesetzt wird und nicht das kleinste bisschen an Privatsphäre hat, könnte ich mir durchaus denken, dass auch deutsche Mitbürger da deutlich aggressiver reagieren würden, als sie das im normalen Alltag tun. Wenn Menschen ausrasten, ist das sicherlich nicht schön, aber wenn Flüchtlinge, die ausrasten, schnellstmöglich wieder ein bisschen Privatsphäre finden können, indem sie einfach eine Wohnung finden oder ein Zimmer in der Wohngemeinschaft mit mehreren Menschen in einer Wohnung. Auf jeden Fall mal wieder eine Tür haben, die sie hinter sich zumachen können, um mal durchzuschnaufen, könnte ich mir denken, dass dieses Aggressionspotenzial ganz schnell wieder auf Normalmaß schrumpft.
Geizige meinen, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, können wir uns nicht leisten.
Richtig ist, Menschenrechte zu beachten, kostet Geld. Und das können wir uns leisten. Das Asylrecht in unserer Verfassung, die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention, die zum Flüchtlingsschutz verpflichten, wurden als Reaktion auf die Grausamkeiten des Naziregimes und des Zweiten Weltkriegs geschaffen. Geflüchtete haben ein Recht zu kommen und ein Recht zu bleiben. Unabhängig von ihrer Qualifikation, unabhängig von Nützlichkeitserwägungen und von ihrer Verwertbarkeit und Verwendbarkeit auf dem Arbeitsmarkt.
Bestimmte Politikerinnen behaupten, es gäbe eine Armutseinwanderung in das deutsche Sozialsystem.
Richtig ist, diese PolitikerInnen verdrehen und verschweigen. Diese PolitikerInnen meinen vor allem Geflohene aus Bulgarien und Rumänien. Dabei vergessen sie aber, dass zum Beispiel 2013 nur 0,3% der Hartz-IV-Bezieherinnen Menschen aus Bulgarien und Rumänien waren. Und sie verschweigen, dass seit vielen Jahren Menschen aus diesen Ländern zum Beispiel für wenig Lohn und unter menschenunwürdigen Bedingungen in deutschen Fleischereibetrieben arbeiten. Und dass, für den Kapitalismus typisch, Mercedes in beiden Ländern ebenfalls für wenig Lohn produzieren lässt.
Nazis propagieren, durch Zuwanderung geht die deutsche Kultur zugrunde.
Migration gab es schon immer. Eigentlich kommen wir alle aus Afrika. Menschliche Knochenfunde aus Äthiopien und Kenia weisen darauf hin, dass die Menschen einst von dort ausgehend die anderen Erdteile besiedelten. Seither ist alle Geschichte immer auch eine Geschichte der Migration. Das reine deutsche Volk oder die deutsche Kultur ist schon immer eine Erfindung gewesen.
Ja, vor allem im Ruhrgebiet. Engherzige denken, wir sollten uns lieber um unsere eigenen Armen kümmern.
Natürlich müssen wir uns um unsere eigenen Armen kümmern. Das Problem aller Armen ist die ungleiche Verteilung des Wohlstands. Sind Flüchtlinge arbeitslos, klagen viele über die Sozialhilfekosten, die man ja irgendwie mitbezahle. Sind sie es nicht, fürchten sie die Konkurrenz um Arbeitsplätze. Dabei ist die Angst, dass Flüchtlinge der Mehrheitsbevölkerung die Arbeitsplätze wegnehmen, unbegründet. Forscher fanden keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt von Einheimischen. Migrantinnen gründen Firmen, sie sind Ärztinnen oder Altenpflegerinnen und schließen Versorgungslücken. Auch die Rechnung, dass die Versorgung von Geflüchteten Arme noch ärmer macht, geht nicht auf. Kämen tatsächlich weniger Geflohene, bekäme ein arbeitsloser Hartz-IV-Empfänger nicht einen Cent mehr. Geringe Löhne würden deshalb nicht steigen und die Mittelständler hätten nicht weniger Angst vor dem sozialen Abstieg. Hinter diesen Sorgen steht nämlich ein ganz anderes Problem, die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Sie sehen, die Argumente gegen Flüchtlinge sind vielfältig und es gibt gute Möglichkeiten, jede dieser Plattitüden durch zwei, drei einfache Sätze zu entkräften. Wenn auch Sie da gerne ein bisschen Unterstützung bei haben möchten, Sie finden diese Infos nochmal auf unserer Webseite unter
http://agora.free.de/radio oder fragen Sie die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel.
Sie werden uns finden.
Das war's dann mal wieder für heute, meine Lieben. Die Sendung gemacht haben Petra Liebherr, Sonja Dohm und ich, Evelyn Böhm. Tipps, Links und Termine finden Sie wie immer auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder fragen Sie die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Ob die Sendung jetzt am ersten Donnerstag, am zweiten Donnerstag, am Folgefreitag oder am Sonntag läuft, wissen wir nicht. Lassen sich überraschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.